Liebe Gemeinde, Jona und der unverschämt barmherzige Gott. So lautet der Titel der kleinen Predigtreihe, in der wir gerade stecken, heute im dritten Kapitel des Jona-Buches. Was bisher geschah? Jona bekommt von Gott den Auftrag, geh nach Ninive und predige gegen die Bosheit dieser Stadt. Und was macht Jona? Anstelle nach Ninive zu gehen, ganz im Osten, im heutigen Irak, die Stadt Mosul ist etwa da, wo Ninive damals war, geht er ganz nach Westen. Er versucht zumindest, steigt auf ein Schiff, will übers Mittelmeer an die Südspitze Spaniens, nach Tarsis. Gott schickt einen Sturm, das Schiff, auf dem er ist, gerät in große Not. Die Seeleute bekommen raus, wer an diesem Unglück schuld ist, nämlich Jona, und werfen ihn nach einigem Zögern dann über Bord. Jona sinkt, aber ertrinkt nicht, weil Gott einen großen Fisch schickt, der ihn schluckt. Und dann betet Jona im Bauch des Fisches, er singt einen Psalm. Und wie eine U-Boot-Kapsel bringt der Fisch auf Geheiß Gottes Jona wieder an Land und spuckt ihn aus. Im dritten Kapitel, nun, da sind wir jetzt, erzählt das Jona-Buch von drei ganz erstaunlichen Umkehrbewegungen. Nämlich erstens, Jona kehrt um. Jetzt geht er wirklich nach Ninive und will nicht mehr nach Tarsis. Zweitens, ganz erstaunlicherweise und völlig überraschenderweise, die Leute von Ninive kehren um, tun Buße, lassen ab von ihrer Bosheit und am erstaunlichsten von allem, auch Gott kehrt um. Er tut nicht das, was er sich vorgenommen hat, sondern er lässt ab von seinem Zorn und lässt Gnade walten. Diese drei Umkehrbewegungen möchte ich mir jetzt mit euch genauer anschauen. Erstens, Jona kehrt um. Frisch ans Land gespuckt, erhält Jona erneut den Auftrag, Unheil über Ninive zu verkündigen. Und das bedeutet, Gott will Jona nach wie vor als seinen Boten haben. Und das ist schlichtweg gesagt sehr, sehr ungewöhnlich. Wie ungewöhnlich das ist, merken wir, wenn wir in die damalige Zeit hineingucken. Da war es nämlich so, wenn ein König beispielsweise einen Boten losschickte, dann musste er hundertprozentig sicher sein, dass dieser Bote auch die Nachricht, die er ihm anvertraut hat, ausrichtet. Der sollte das nicht schlampig tun und er sollte nicht zögern und er sollte schon gar nicht sich irgendwo verstecken. Wenn das ein Bote tun sollte, dann hatte das die Todesstrafe zur Konsequenz. Die Leute wurden im wahrsten Sinne des Wortes einen Kopf kürzer gemacht, coram publicum, vor den Menschen, damit die sehen, Botendienst hat eine ganz große Dringlichkeit. Wenn nämlich ein Bote das nicht tat, da könnten Kriege entstehen. Große Verwirrung, diplomatische Zerwürfnisse, alles Mögliche. Umso überraschender jetzt, wenn wir das im Hintergrund haben, ist die Beauftragung, die erneute Beauftragung von Jona. Wir lesen, und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. In diesen unscheinbaren Worten, ich habe da immer drüber gelesen, in diesen unscheinbaren Worten blitzt schon Gottes Barmherzigkeit auf. Aber warum? Warum schickt Gott Jona zum zweiten Mal? Ich meine, würden wir das tun, würden wir einen Mitarbeiter, sagen wir mal, wir wären Inhaber einer Firma, würden wir einen Mitarbeiter, der gerade eine Sache komplett gegen die Wand gefahren hat, würden wir den für das nächste Großprojekt beauftragen? Oder würden wir da doch lieber den treuen Mitarbeiter nehmen, der sich bewährt hat, von dem wir wissen, okay, auf den können wir uns verlassen. So ein Samuel oder ein Mose oder ein Elia, die würden wir doch schicken. Und Gott schickt Jona, ausgerechnet den. Gott hat so eine merkwürdige Angewohnheit. Er hat die merkwürdige Gewohnheit, genau solche Leute loszuschicken. Wir sehen das auch bei Jesus nach Ostern. Jesus guckt seine Jünger an, lässt seinen Blick schweifen. Und wen sucht er sich aus? Petrus. Den, der in der Karwoche und am Karfreitag ihn im Stich gelassen hat. Völlig versagt hat. Und ausgerechnet zu Petrus sagt er, wenn ich gehe, hast du jetzt die Verantwortung. Und dahinter, denke ich, steckt eine Methode, dahinter steckt ein geistliches Prinzip. Unsere Fehler, unser Versagen, unsere Sünde machen uns erst brauchbar für Gott. Brauchbar für seinen Auftrag. Warum? Diese Dinge verändern uns. Sie schenken uns eine dienende Haltung. Und was ich meine, sehen wir in vielen anderen Zusammenhängen, weltlichen Zusammenhängen. Wenn wir mal gucken, welche Menschen setzen sich für andere ein? Gucken wir mal beispielsweise Eltern von Behinderten oder Behinderte. Die setzen sich dafür ein, für Inklusion und für eine barrierefreie Gesellschaft, für Gleichberechtigung. Alkoholiker, die es geschafft haben, die gehen mit Verständnis und mit Hilfe und Fürsorge auf die Menschen zu, die noch mitten in der Sucht stecken. Oder Eltern von krebskranken Kindern, die verstehen Menschen, die schwer erkrankt sind. Und die verstehen die Familien, wo solche Katastrophen stattfinden. Ja, wenn es uns gut geht, dann haben wir ganz leicht diese Einstellung, okay, das Leben ist ein sicherer, die Welt ist ein sicherer Ort und jeder kann eigentlich Glück haben, kein Problem. Und dann tendieren wir dahin, nicht laut, aber irgendwo in unserem Herzen zu sagen, okay, wenn da jemand ist, dem es schlecht geht, dann hat er wahrscheinlich selber Schuld oder so, oder hat sich nicht genug angestrengt oder hat irgendwas falsch gemacht. Unbarmherzig sind wir, so lange bis es uns selber trifft. Und dann wird diese Haltung aus uns herausgeschüttelt. Wir brauchen Leid, wir brauchen Schmerz, wir brauchen Schuld, damit wir dienende, mitfühlende Menschen werden. Gott beruft nicht die perfekten Menschen, sondern gerade die mit Ecken und Macken, so wie Jona, so wie dich. Und das ist erstaunlich. Durch diesen einen Menschen, eine Stimme, wird eine ganze Stadt erreicht. Eine Megacity, eine Großstadt. Jona kehrt um, erstens. Zweitens, Ninive kehrt um. Anders als bei seiner ersten Berufung folgt Jona dieses Mal dem Auftrag Gottes. Der Prophet macht sich auf und geht tatsächlich nach Ninive. Und während jetzt Jona unterwegs ist, können wir mal der Frage nachgehen, was war eigentlich die Bosheit von Ninive? Ich meine, im Buch Jona wird das gar nicht gesagt. Da heißt nur, geh nach Ninive und predige wider sie, sie ist böse. Okay, und worin bestand sie? Das Buch Jona muss das deshalb nicht beschreiben, weil den Israeliten, die das damals gelesen haben, das völlig klar war. Wir müssen jetzt nach London gehen, um zu sehen, was das Buch Jona meint. Denn in London gibt es das Britische Museum und dort gibt es eine Assyrienabteilung. Und wiederum in dieser Assyrienabteilung gibt es einen Raum, da ist ein großes Relief dargestellt, 19 Meter lang, 2,5 Meter hoch, riesengroß. Und das ist ein Relief, das der König Sanherib von Assyrien in Auftrag gegeben hat. Und dieses Relief zeigt die Eroberung und die Demütigung von Lachisch. Lachisch, ein Ort in Juda, unweit von Jerusalem. Warum hat er Lachisch bestraft? Weil die ihrer Tributzahlung nicht nachgekommen sind. Lachisch war unterworfen von den Assyrern und die haben irgendwann mal kein Geld gezahlt und da kam das her. Auf diesem Relief ist nun Folgendes zu sehen. Man sieht schwer bewaffnete Soldaten. Mit Speeren, mit Pfeil und Bogen und Steinschleudern gehen sie gegen die Stadt vor. Und nach der Eroberung werden Menschen und Vieh als Beute weggeführt. Männer, Frauen, Kinder gefesselt, gequält, teilweise umgebracht, grausam im grafischen Detail. Und man sieht Sanherib auf seinem Thron dargestellt, der sich das alles wohlgefällig anschaut. Und dieses Relief nun, das war in dem Empfangssaal des Palastes von Sanherib. Also wenn du zum König wolltest, musstest du durch den Saal durch. Die ganzen Bittsteller, die ganzen Diplomaten haben in diesem Saal gewartet, bevor sie zum König vorgelassen wurden. Und sie mussten sich diese Bilder angucken. Und was sagen diese Bilder? Sie sagen, wenn du frech wirst, geht es dir genauso. Historiker sind der Meinung, Assyrien war ein Terrorstaat. Okay, wir wissen, damals gingen die Staaten alle nicht zimperlich miteinander um, auch Israel nicht, aber Assyrien hat die Brutalität und die Gewalt nochmal auf ein ganz neues Level gehoben. Es war eine gewalttätige Gesellschaft, ein menschenverachtendes System mit einem brutalen Herrscher. Für damalige Verhältnisse über alle Maßen grausam. Und dahinter steckt ja die Frage, wie kann man eigentlich eine ungerechte Gesellschaft verändern? Die Geschichte lehrt, oft sind es Kriege, oft sind es Katastrophen, die Reformbewegungen innerhalb einer Gesellschaft anstoßen. Oder beides, wie zum Beispiel die Versöhnungsbewegung zwischen Tutsi und Hutu in Ruanda. Aber es ist wohl immer so, tiefgreifende Veränderungen in einer ganzen Gesellschaft gehen nur, wenn jeder Einzelne erreicht wird. Alle Bürgerinnen und Bürger, zumindest ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger, müssen erreicht werden, müssen verändert werden, damit sich eine ganze Gesellschaft verändern kann. Da muss ein Umdenken, da muss eine Umkehr stattfinden. Und darum geht es Gott. Um die Umkehr vieler, um die Transformation einer Gesellschaft. Und nun kommt Jona mit diesem Auftrag in die Stadt und erhält eine der kürzesten und schlechtesten Predigten, die jemals gehalten wurden. Ein Satz. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Im Hebräischen sind das 5 Worte, mehr sind nicht überliefert. Das Erstaunliche bei dieser Predigt ist, da fehlt so ziemlich alles. Wenn ich so eine Predigt gehalten hätte im Examen, ich wäre rauschend durchgefallen. Was fehlt? Es fehlt der Grund, warum soll eigentlich Ninive zerstört werden. Es fehlt die Möglichkeit, was sollen die denn bitte schön tun? Also der Umkehrruf. Und am erstaunlichsten ist, es fehlt überhaupt Gott, kommt da gar nicht drin vor. Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Trotzdem, diese Botschaft ist ja ganz nüchtern. Es ist eigentlich eine Beschreibung. Das wird geschehen und eine Deadline wird auch noch gesagt, 40 Tage. Mich erinnert das an die Prognosen, die viele Wissenschaftler im Augenblick von sich geben. Und die sagen, ja, wir haben keine 40 Jahre mehr, bis sich dieser Planet komplett verändert hat. Und dann werden wir diesen Planeten heute, wie wir ihn heute kennen, nicht mehr wiedererkennen können. Er wird völlig zerstört sein. Zum Teil unbewohnbar. Und nur wenn wir jetzt umkehren, wenn wir jetzt eine radikale Veränderung in unserem Leben vornehmen, dann könnten wir die Klimakatastrophe verhindern, so sagen diese Wissenschaftler. Und sie predigen schon lange, und werden kaum gehört. Und wir merken jetzt, oh meine Güte, das ist aber ganz schön schwer, sich zu verändern, seinen Lebensstil zu verändern. Viele Propheten in Israel haben bei ihrer Botschaft das erlebt, dass die Leute gar nicht zugehört haben. Und die haben in Israel gepredigt. Jona, überhaupt ein Novum, Jona ist der erste und einzige Prophet, der außerhalb Israels zu einem heidnischen Volk gepredigt hat. Und was machen die? Die hören und kehren alle um. Was haben die in Israel gemacht? Nix oder wenig oder selten. Diese Kurznachricht, Kurzpredigt, verbreitet sich wie ein Lauffeuer, dringt sogar bis zum König vor. Der legt seine königlichen Kleider ab, steigt vom Thron und geht in Sack und Asche. Noch etwas, Veränderungen müssen jeden erreichen, aber auch die Obersten, sonst klappt das nicht. Er setzt ein Zeichen, er geht mit gutem Beispiel voran. Er weiß, wer weiß, sagt er, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Vielleicht, sagt er, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Und die ganze Gesellschaft fastet und betet und ändert ihr Leben. Und Auslöser dafür war, diese eine kurze Predigt war die Angst vor der Zerstörung und das Ernstnehmen der mahnenden Worte dieses Propheten. Und das würde ich gerne mal erleben. Jona kehrt um, Ninive kehrt um und jetzt drittens, auch Gott kehrt um. Gott reute das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Er kehrt sich von seinem eigenen Gerichtsplan ab. Gott sieht den Umkehrwillen, die Bereitschaft, sich zu ändern, dieser heidnischen Stadt. Und er sieht sie mit liebevollen Augen an. Gott handelt gnädig und barmherzig. Und das gegenüber gewalttätigen Feinden Israels. Das gegenüber Menschen, die es nun mal, oder einer Gesellschaft, einem Herrscher, der es nun mal wirklich verdient hätte. Also ehrlich. Nun könnte man natürlich fragen, okay, kann Gott nicht anders? Voltaire, der französische Kirchenkritiker aus dem 18. Jahrhundert, soll über das Vergeben Gottes abfällig gesagt haben, naja, Vergeben ist sein Metier. Also, der muss das tun, das ist wie so eine Zwangshandlung. Und egal, was vorgefallen ist, passt schon, der wird schon vergeben. Aber so funktioniert Vergebung nicht. Das ist nicht wie ein Kaugummiautomat, oben 10 Cent rein und ein Kaugummi raus, oben Buße rein und eine Vergebung raus. So geht's nicht. Vergebung ist immer ein souveränes, ein unabhängiges, ein freiwilliges Tun Gottes, das wir nicht an einfordern können. Und verdient haben wir sie schon lange nicht, die Gnade. Sie ist nie billig, sie ist immer teuer. Und wem kostet sie und wem ist sie am teuersten? Na Gott, denn er hat seinen Sohn dafür bezahlt. Von drei Umkehrbewegungen erzählt dieses dritte Jona-Kapitel. Jona kehrt um, Ninive kehrt um und am erstaunlichsten, Gott kehrt um. Für uns, so denke ich, steckt darin eine doppelte Botschaft. Die erste Botschaft lautet, du kannst neu anfangen. Umkehr ist möglich. Jona und Jesus betonen das. Du wirst nicht festgelegt auf deine Vergangenheit. Du kannst dich umwenden, gehe hin und sündige nicht mehr. Und die zweite Botschaft, die da drin steckt, Gott ist nicht statisch. Gott kann sein Wollen verändern und Gnade vor Recht ergehen lassen. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Gottes Gnade, in Jesus Christus. Amen.